Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.
Liebe Hörerfamilie, herzlich willkommen zu unserer mehrteiligen Sendereihe. Am Mikrofon begrüßt Sie die Andrea Marti. Stellen Sie sich vor, es gäbe einen Ort, an dem 2000 Jahre Weisheit, Geschichte und göttliche Inspiration auf wenigen Seiten zusammengefasst sind. Kein langes Suchen, keine vagen Antworten, nur die pure und zuverlässige Wahrheit des katholischen Glaubens. Der Katechismus der katholischen Kirche ist nicht einfach nur ein trockenes Regelbuch. Er erklärt uns unseren Glauben, wie wir Gott real begegnen können in den heiligen Sakramenten, wie wir ein immer besserer Mensch werden können und wie wir zu Gott beten sollten. Unser geschätzter Referent, Kaplan Dr. Tobias Hauenstein, schenkt uns diesbezüglich einige Gedanken aus dem kleinen Katechismus von Pater Martin Ramm. Viel Freude und Erbauung.
Liebe Gläubige, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie hören Kaplan Tobias Hauenstein. Ich bin ein Diözesanpriester aus dem kleinen Erzbistum Vaduz, stamme aus Bayern und bin als Konvertit sehr begeistert vom heiligen Glauben. Ich sage immer, das war die beste Entscheidung meines Lebens, dass ich katholisch geworden bin. Es freut mich sehr, dass ich diese Sendereihe machen darf. Der kleine Katechismus des katholischen Glaubens, die Grundlagen unseres Glaubens mit Hilfe guter Bücher. Gott sei Dank habe ich genug gute Bücher, versuche Ihnen das so gut wie möglich zu erklären. Versuche am Anfang auch mal ein bisschen eine Einleitung zu machen, wenn mir gerade etwas einfällt. Wir sind als Christen positive Menschen und ja, versuche auch immer mal ein paar positive Gedanken Ihnen mitzugeben. Aber ohne das Gebet geht nichts, deswegen möchte ich auch keine Folge machen, ohne zumindest kurz gebetet zu haben. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Heilige Maria, Mutter der Weisheit, bitte für uns. Noch einige gute Lehrer anzurufen des katholischen Glaubens. Heiliger Johannes Don Bosco, bitte für uns. Heiliger Franz Xaver, Schutzpatron der Weltmission, bitte für uns, heilige Therese von Lisieux, Schutzpatronin der Weltmission, bitte für uns, heilige Katharina von Alexandrien, bitte für uns, heiliger Karl Borromäus, heiliger Jean-Baptiste de la Salle, heiliger Philipp Neri, bittet für uns. Ja, was finde ich positiv und optimistisch, dass durchaus ein sichtbarer Aufschwung eben festzustellen ist. Also ich denke, wir schreiben hier das Jahr 2026. Ich denke, viele haben die Meinung, dass es eine spannende Zeit ist, wo man sich auch entscheiden muss, auf welcher Seite stehe ich. Ja, oder dann bei jungen Menschen auch, dass es vielleicht noch mehr so ist, dass die, die das dann machen, überzeugt sind davon, auch bei den Priestern. Früher hat der Priester auch im Dorf oder in der Stadt einen gewissen Stellenwert gehabt. Heutzutage, die deutschsprachigen Länder, Deutschland, Österreich, Schweiz, ist das nicht unbedingt so, dass die meisten sich freuen, vom Gesichtsausdruck her, wenn der Priester priesterlich gekleidet um die Ecke marschiert. Und wenn man dann sagt, ich mache das, dann sagt man, wenn, dann mache ich es gescheit. und so, wie es halt einfach katholisch ist. Wir sehen, dass oftmals ganz interessante Persönlichkeiten dann eben im YouTube-Videos schicken, da teilweise denkt man sich auf den ersten Eindruck, okay, der predigt jetzt hier christlichen Glaubensinhalt, wenn dann einer vielleicht ja, von oben bis unten tätowiert ist oder anderes, da gibt es ehemalige, das muss jeder selbst entscheiden, ich bin kein Fan davon. Ja, und da merkt man halt, dass das stimmt und dass man sich das immer wieder bewusst machen muss, dass man nicht urteilen darf. Ich kann jetzt nicht von dem Aussehen jetzt einem die Kompetenz absprechen, authentisch über den Glauben zu sprechen. Und das ist ja auch das, was die Kirche sagt, auch in unserer Zeit, nicht nur der Priester allein, auch die gläubigen Laien sollten mitmachen, den Glauben zu verkünden. Das kann die Mutter in der Familie mit ihren Kindern machen, das kann man im Sportverein machen. Hallo, bitte fluch nicht so viel bei den alten Herren. Das möchten wir uns doch nicht anhören, wenn du jetzt hier herumfluchst. Es gibt auch andere Worte, die man mal aussprechen kann, die kein Fluch sind, wenn man sich mal ärgert. Social Media, Influencer, es gibt immer mehr Sportler, die auch ihren Glauben zeigen wollen. Ich sehe das positiv, muss ich sagen, als Vorbildfunktion auch für junge Zielgruppen. Hier wird keiner eben überrumpelt oder zu etwas gedrängt oder gezwungen. Aber wieso soll man nicht eben seinen Glauben eben zeigen? Wir haben schon gelernt, eben es genügt nicht, den Glauben nur im Herzen zu bewahren, man sollte ihn auch leben und bekennen. Es ist ja, man hat mal gesagt, es ist nicht möglich, nicht zu kommunizieren. So ist es auch irgendwo fast nicht möglich, nicht beeinflusst zu werden. Ja, vielem können wir nicht entgehen, wenn man die privaten Fernsehsender einschaltet, was ich eigentlich fast nie mache, dann sieht man, dass das sehr viel auf Influencing eben läuft und dass viele, viele uns beeinflussen wollen in eine Richtung, die wohl nicht so mit dem christlichen Weltbild kompatibel ist. Umso besser, wenn es gute Beeinflussung gibt. Ganz aktuell, die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 ist beendet. Spanien ist Weltmeister geworden. Ich finde den Trainer der spanischen Nationalmannschaft sehr sympathisch, Luis de la Fuente. Und ja, er ist auch ein bekennender Christ. Finde auch, er ist sehr bodenständig und authentisch, nicht so wichtigtuerisch wie viele, die da eben im Sport dabei sind. Ganz sympathische Aussage, wo man eigentlich schon schmunzeln kann. Er hat gesagt, natürlich betet er ganz regelmäßig. Er hat gesagt, dass er eben später dann wieder als Erwachsener sehr tief eben zum Glauben gefunden hat. Ich bin religiös, weil ich mich dafür entschieden habe. Ohne Gott hat nichts im Leben einen Sinn. Gewaltige Aussage. Er betet, sagt er. Er sagt, er betet nicht, dass seine Mannschaft gewinnt. Das fände er dann ungerecht, der andere betet vielleicht nicht, dass seine Mannschaft gewinnt, dann hätte er einen unerlaubten Wettbewerbsvorteil. Ganz herzig sagt man in Liechtenstein in der Schweiz diese Aussage. Dann gibt es natürlich immer mal Gegenwind, dann kritisiert einer, dass er sich da eben vor dem Spiel bekreuzigt. Ja, was ist das für ein Aberglaube? Und dann sagt er, das ist kein Aberglaube, das ist Glaube. Und dann ist es natürlich auch sehr schön, dass er hier spricht über Dankbarkeit, über Gesundheit, dass wir dankbar sind, dass wir überhaupt leben dürfen, dass wir dankbar sein dürfen, dass es uns gut geht soweit, dass wir für die beten, denen es nicht so gut geht und dass wir dankbar sind, dass wir überhaupt glauben können und dürfen. Ich sehe das genauso ohne Glauben. Hat im Leben nicht seinen Sinn oder wenn es keinen Gott gibt, dann ist alles erlaubt. Wir machen hier weiter im kleinen Katechismus des katholischen Glaubens. Ich wiederhole das gerne noch einmal. Können Sie gratis sogar bestellen. der Sinn dieses Apostolats hier vom Pater Ram von der Priesterbruderschaft St. Petrus ist, dass das Büchlein eben, wie Sie schreiben, auf unkomplizierte Weise verbreitet wird. Natürlich kann man etwas spenden zur Deckung der Druck- und Versandkosten, aber auch jemand, der jetzt nicht so überflüssig Geld hat, der kann eben 100 Stück bestellen und immer wieder mal eins verschenken. Es sind schon viele eben gläubig geworden, weil sie dann mit der Wahrheit des Glaubens, mit den Glaubensinhalten eben konfrontiert worden sind. Frage 23. Wer hat den Himmel und die Erde erschaffen? Den Himmel und die Erde hat Gott erschaffen. Das ist so wichtig hier, dass das eben Gott als allerersten Satz überhaupt in die Heilige Schrift, in die Bibel schreiben wollte. Altes Testament, Genesis 1,1. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Schon immer eigentlich haben die Menschen sich Gedanken gemacht, ja, wo kommt das her? Der Sternenhimmel, die Erde. Da gibt es dann ganz erstaunliche Theorien und Geschichten, die man sich ausgedacht hat. Diese Schöpfungserzählungen. Und weil Gott das eben damals noch einmal bekräftigen wollte. Und ja, da sind viele von diesen Schöpfungserzählungen sind schon sehr, sehr abwegig. Also will das nicht hier vertiefen, aber das merkt man schon, dass das halt dann ausgedacht ist oder ja, wie eine wilde Märchengeschichte. Im Alten Testament finden wir auch den schönen Satz: Schau auf und betrachte den Himmel und die Erde und alles, was darin ist, und bedenke, dass Gott dies alles aus nichts gemacht hat. Das ist eben einer der wichtigsten Punkte unseres Glaubens. Die Erde, Himmel und Erde sind erschaffen von Gott und dann natürlich mit einem Ziel auch. Warum nennen wir Gott den Schöpfer des Himmels und der Erde? Weil er Himmel und Erde erschaffen hat. Und erschaffen hier heißt eben, wie es schon im Alten Testament steht, aus nichts machen. Da sieht man auch die Macht Gottes, der Dinge aus dem Nichts erschaffen kann. Der Mensch kann nichts aus dem Nichts erschaffen. Nicht mal eine Stubenfliege oder ein Staubkorn. Wenn wir ein Haus bauen wollen, brauchen wir Steine, Glas, Beton, andere Dinge, Holz. Sonst können wir nichts tun, aber Gott ist der, der nur durch seinen Willen aus dem Nichts Dinge erschafft. Und das ist natürlich eine ganz, ganz große Macht, die Gott hier hat und auch zeigt. Wir machen hier an dieser Stelle eine kurze Pause. Gott bringt Dinge aus dem Nichts hervor, nur durch einen Befehl seines Willens. Das kann nur der allmächtige Gott, der eben das Sein von niemandem empfangen hat, sondern es selbst ist. Altes Testament hier auch, 2 Moses. Gott kann durch einen bloßen Willensakt eben Leben schenken. Gott sprach ein Wort, es werde. Da wurden Himmel und Erde. bin auch beeindruckt, wie Gott das gemacht hat. Natürlich ist durch die Folgen der Sünde, durch den Engelssturz und durch die Folgen der Sünde im Paradies, die Ursünde, einiges durcheinander geraten, das ist schon klar. Aber immer noch sieht man eben die Schönheit des Schöpfers sehr deutlich, besonders in der Natur, wenn wir uns die Berge anschauen, die Meere, die Seen, die Pflanzen. Hat mal jemand gesagt, so ein Flügel eines Schmetterlings, das kann der beste Künstler sich nicht ausdenken, wie schön das ist. Gott hat dann eben in die Schöpfung auch Naturkräfte und Naturgesetze hineingeschrieben, hineingelegt. Das lohnt sich auch sicher einmal, etwas zu staunen, auch über die Wunder dieser Schöpfung Gottes. Gibt es einen Dr. Herbert Madinger, der schöne Bücher geschrieben hat. 2008, Erzdiözese Wien, katholische Glaubensinformation, Wunder der Schöpfung. Fangen wir mit unserer allernächsten Umgebung an. Unsere Sonne ist etwa 150 Millionen Kilometer von uns entfernt. Ihr Licht braucht etwa 8 Minuten bis zu uns. Wer kann sich das bitte vorstellen, wie viel 150 Millionen Kilometer sind? Hunderttausend Millionen Fixsterne bilden jene Milchstraße, die wir nachts am Sternenhimmel als weißen Schleier sehen. Gott, du zeigst uns, wie unermesslich groß und weit du bist. Die Astronomen, schreibt er hier, sprechen von einem erregenden Erlebnis, wenn sie das nächtliche Firmament durch eines der riesigen Fernrohre betrachten. Die Unendlichkeit Gottes wird gleichsam spürbar. Dennoch ist selbst diese ganze Milchstraße nur ein Stäubchen im Weltall, heißt es hier, denn es gibt viele solcher Galaxien. Unsere nächste Nachbarmilchstraße ist der Andromeda-Nebel, der 2 Millionen Lichtjahre entfernt ist. Ich habe das mal umrechnen lassen hier, 2 Millionen Lichtjahre, wie viele Kilometer sind das? 19 Trillionen Kilometer, 1,9 mal 10 hoch 19 Kilometer, kann man sich nicht vorstellen. Sehr schön ist hier die Frage 24, wozu hat Gott die Welt erschaffen? Warum hat Gott die Welt überhaupt erschaffen? Sicherlich nicht, weil es ihm langweilig gewesen wäre. Gott hat die Welt erschaffen, erstens zu seiner Ehre und zweitens zum Besten für die Menschen. Psalm 19 lesen wir hier, die Himmel rühmen die Herrlichkeit Gottes, vom Werk seiner Hände kündet das Firmament. Zu seiner Ehre, wie kann man das vor? Ich habe, wie Sie wissen, als Lehrer gearbeitet und dann habe ich manchmal mir ein bisschen überlegt, wie kann man das einem 11-Jährigen oder 12-13-Jährigen erklären, zur Ehre. Ja, die Bibel sagt, wir können alles zur Ehre Gottes machen, sogar essen, trinken, sagt der heilige Paulus. Ja, ich habe dann so gesagt, stell dir vor, da trifft eben die Klassenlehrerin deine Mutter im Geschäft und dann sagt sie, sind Sie die Mutter von dem XY? Ja, warum? Ja, ich bin sein Klassenlehrer. Und ich kann ihn sehr loben, er ist sehr fleißig und korrekt und hilfsbereit. Das ist dann sozusagen zur Ehre der Mutter, zur Ehre der Familie. Wenn es dann natürlich ganz das Gegenteil wäre und vor allem Negatives zu berichten wäre, wäre das nicht so zur Ehre Gottes. Alles, was gut ist oder auch sogar neutral ist, können wir zur Ehre Gottes tun. Und ja, bloß nicht sündigen, alles bloß nicht sündigen. Zum Besten für die Menschen. Das ist auch etwas, was wir uns vom Glaubenswissen ja immer wieder einmal bewusst machen sollen, dass eben denen, die Gott lieben, alles zum Besten gereichen wird, wie die Bibel sagt. Und dass unser Leben eben nicht gemessen wird, ja, wie groß der Wellnessfaktor ist, wie groß das Bankkonto, das Portemonnaie ist, wie viel Spaß wir haben, wie viel wir genießen können. Wir werden einmal nach der Liebe gerichtet werden. Wir brauchen nichts Spektakuläres machen, aber die normalen Dinge mit besonders viel Liebe zu tun, dann können sie auch ein Heiliger, eine Heilige werden. Das ist dann so, dass Gott das für den Menschen geschaffen hat. Dem Menschen ist die Schöpfung anvertraut. Der Mensch soll regieren über die Welt, natürlich rücksichtsvoll der Schöpfung gegenüber. Das ist natürlich schon klar. Die ganze sichtbare Schöpfung dient dem Menschen aus dem Mineralreich, Pflanzenreich und Tierreich strömt uns unermesslicher Segen zu. Welche Wohltaten spendet uns die Sonne, das Wasser, das Feuer, die ganze geschaffene Welt soll uns eine Hilfe sein zum zeitlichen und ewigen Glück. Kann man durchaus sagen, dass die Sonne zur Ehre Gottes eben ihr Licht aussendet, dass der Spatz zur Ehre Gottes herumfliegt und singt. Ja, bloß der Mensch halt ist der Einzige, der seinen freien Willen hat. Engel natürlich auch, aber die können ja nicht mehr sündigen. Und der Mensch muss sich halt dafür entscheiden, das Gute zu tun. Das ist auch so wichtig, immer wieder daran zu denken, die gute Meinung zu erwecken. Das können wir uns unglaublich viele Schätze für den Himmel sammeln. Stehen Sie früh auf, Kreuzzeichen, Morgengebet. Alles zur Ehre Gottes, lieber Gott, alles, was an diesem Tag eben mir zukommt, alles, was ich mache, soll zu deiner größeren Ehre Gottes sein. Wie die Resel von Konnersreuth, die berühmte Mystikerin aus Bayern, gesagt hat, ob gesund, ob krank, Gott weiß es am besten. Mit einem großen Gottvertrauen und allem sozusagen einen Sinn geben. Das erste Vatikanische Konzil definiert eben 1869-70, im Anfang erschuf Gott die geistige und die körperliche Welt. Das ist ganz bedeutsam. Die geistige und die körperliche Welt, die sichtbare und die unsichtbare Welt. Im Anfang, das ist im Anfang der Zeit, als außer Gott noch nichts da war. Erst mit der Welt hat die Zeit begonnen, es konnten daher keine Zeiten verfließen, bevor Gott die Welt gemacht hatte, sagt der heilige Augustinus. Die Heilige Schrift sagt also nicht, wann die Welt erschaffen wurde, sondern nur, dass die Welt nicht ewig da war, sondern einmal gemacht worden ist. Das sagt auch Jesus interessanterweise hier bei Johannes 17, dass die Welt nicht ewig ist. Der Heiland betet beim letzten Abendmahl hier, Vater, verherrliche mich bei dir selbst mit jener Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Es gab also eine Zeit, wo es nur Gott gab, bevor Gott dann eben mit der Schöpfung begonnen hatte. Aber Jesus hat eben als zweite Person Gottes schon immer die göttliche Herrlichkeit beim himmlischen Vater inne gehabt. Was ist das dann? Sichtbare und unsichtbare Welt, geistige Welt, das, was wir nicht sehen können, die Engel, der Himmel. Die Engel wurden vor unserer Erde, also gleichsam am Morgen der Schöpfung, ins Dasein gerufen. Deswegen werden sie manchmal auch Morgensterne genannt, Hiob 38, Jesaja 14. Schon vor Gründung der Erde haben sie Gott gelobt, Hiob 38 wiederum. Die Engel wurden auf einmal gemacht sozusagen. Die Menschen kommen der Reihe nach. Und die Hölle besteht also auch nicht seit Grundlegung der Welt wie der Himmel. Das ist dann erst mit dem Sündenfall eben der Engel ins Leben getreten. Die körperliche Welt hingegen bezeichnet alle Dinge, die sich im sichtbaren Universum befinden. Der Mensch hat das auch spannend, haben die Kirchenlehrer auch viele spannende Sachen dazu gesagt. Der Mensch hat eine besondere Stellung inne, Viertes Laterankonzil 1215, denn der Mensch ist eine Verbindung von Geist und Körper. Diese Schöpfungsberichte der Bibel sind natürlich für uns nicht ganz leicht zu verstehen. Beispiel hier, die körperliche Welt war anfangs wüst, ungestaltet und leer, sagt die Bibel. Da haben auch die Kirchenväter ganz verschiedene Vermutungen angestellt, was das bedeuten könnte. Gott hat anfangs nur die Grundstoffe erschaffen und aus diesen hat er alle Körper gebildet. Eben, sagt der heilige Augustinus zum Beispiel. Wichtig ist für uns als Katholiken vor allem, dass wir wissen, dass diese Schöpfungsberichte eben keine naturwissenschaftliche Analyse sind. Das hat die katholische Kirche schon im Mittelalter gewusst. Der heilige Thomas von Aquin, ja, hält auch hier schon ein Plädoyer, dass man den gesunden Menschenverstand einschalten soll. Er sagt, man kann die Schrift in verschiedener Weise auslegen, man soll aber nicht an einer Auslegung hartnäckig festhalten, welche durch die sichere Beobachtung der Vernunft als falsch erwiesen ist. Andernfalls gibt man die Heilige Schrift dem Gespött der Atheisten preis und ihnen wird zugleich der Weg zum Glauben versperrt. Summe, erster Teil. Dann lesen wir hier Genesis 1, 3 bis 31, dass eben Gott der körperlichen Welt in 6 Tagen ihre gegenwärtige Gestalt gegeben hat. Da schreibt der heilige Papst Pius X. Bitte für uns in seinem Kompendium, obwohl er, also Gott, das ganze große Werk in einem einzigen Augenblick hätte vollenden können, wollte er dazu doch 6 Zeiträume verwenden, welche die Heilige Schrift Tage nennt. Man hat das oftmals ausgedrückt, unsere katholische Sicht, dass eben der Schöpfungsbericht gerade kein Polizeibericht ist oder kein naturwissenschaftliches Protokoll. Wenn Sie in einen Polizeibericht reinschauen, dann lesen Sie am Samstag, dem 15. August hat XY um 2.35 Uhr mit 1,7 Promille alkoholisiert, das und das und das gemacht. Die Bibel sagt das selber natürlich ganz klar. 2. Petrusbrief hier. Das sei euch nicht verborgen, schreibt der heilige Petrus, Geliebte, dass ein Tag vor dem Herrn wie 1000 Jahre sind und 1000 Jahre wie ein Tag. Ein Tag sind vor Gott wie 1000 Jahre, 1000 Jahre wie ein Tag. Gott spielt in einer anderen Liga, könnte man sagen, weil er nicht in der Zeit ist. Wir können eben unser Leben nur in der Zeit von Sekunde zu Sekunde, von Stunde zu Stunde eben abarbeiten sozusagen. Gott lebt in der Ewigkeit. Das ist auch nicht einfach nur eine ganz besonders lange Zeit, das ist auch qualitativ ganz anders. Und dann gilt es eben hier für uns, die katholische Mitte zu finden. Wir sind keine übertriebenen Kreationisten, die eben dann das Alte Testament hier, den Schöpfungsbericht, als exakten Tatsachenbericht eben lesen. Das Entscheidende beim Schöpfungsbericht ist eben, die Welt kommt nicht aus dem Nichts, die Welt ist nicht ewig, die Welt ist von Gott erschaffen. Die Welt hat einen Plan, Gott hat einen Plan mit der Welt. Das ist halt hier dann der Fehler, dass man die literarische Gattung auch der Bibel missversteht. Die Bibel hat verschiedene literarische Gattungen. Und der Schöpfungsbericht ist eine theologische, auch durchaus poetische Erzählung. Freilich kein Märchenbuch, aber vor allem auch kein Physikbuch. Und Glaube und Vernunft sollen hier nicht unnötig in einen Widerspruch gesetzt werden. Das andere Extrem ist dann eben der Modernismus oder der übertriebene Rationalismus, der dann halt behauptet, man kann eh nur das wissen, was man messen kann. Das ist hier halt einfach eine antike Märchengeschichte, eine menschliche Dichtung, hat keine wirkliche keinen göttlichen Wahrheitsgehalt eben. Zählen tut natürlich nur die empirische Wissenschaft, die alles messen kann. Und überhaupt ist der Glaube rein subjektiv. Das wäre das andere Extrem. Hier übersieht man dann eben die göttliche Offenbarung im Text. Und dann wird die Wirklichkeit reduziert auf reinen Materialismus oder eben auf Zufall. Was ist unsere katholische Meinung dazu? Oder Meinung ist natürlich nicht so gut, unser katholischer Standpunkt. Wie so oft, die Wahrheit liegt in der Mitte. Theologisch, aber auch in einer bildhaften, symbolischen Sprache. Der Text nutzt die poetische Bildersprache seiner Zeit. Die Bibel ist auch immer irgendwo ein Kind ihrer Zeit. Wird ein bisschen angeknüpft an orientalische Mythenmotive, heißt es hier. Also die Bibel spricht eben natürlich auch besonders im Kontext, im Zusammenhang, wie das die Menschen vielleicht auch leichter verstehen können oder gewohnt waren, wenn sie andere Schöpfungsberichte irgendwo schon mal gehört oder gelesen haben. Aber die Bibel will dadurch natürlich auch unveränderliche Glaubenswahrheiten vermitteln. Es ist halt vor allem kein Widerspruch zwischen Glaube und Vernunft. Gott spricht durch das Buch der Heiligen Schrift und durch das Buch der Natur, hat der heilige Papst Johannes Paul II. Mal geschrieben. Ein Wort vielleicht noch zur sogenannten Urknalltheorie. Das ist auch erstaunlich, wie wenig oftmals in unserer Zeit nachgedacht wird. Ich habe mal mit einem durchaus netten Zeitgenossen gesprochen und dann habe ich ihn mal gefragt, Willi, glaubst du eigentlich an Gott? Und dann hat er gesagt, du, weißt du, Tobias, ich bin ein Anhänger vom Urknall. Und dann habe ich gesagt, okay, interessant, aber ja, warum hat es denn geknallt? Was ist denn der Grund? Wo kommt der Knall her? Was ist der Sinn von dem Ganzen? Und dann kam zur Antwort, ah, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Das ist dann schon schade, eigentlich tragisch, dass wohl viele in unserer Zeit dann sagen, ja, ist eh schon nachgewiesen, alles kommt vom Urknall. Und dass man dann so tut, als ob von alleine aus Zufall ein ungeordneter Knall stattgefunden hat und dass es keinen Gott gibt, dass es vor allem auch keinen Gott benötigt für diese Ansicht. Die Wahrheit ist eine ganz andere hier und es ist auch spannend, dass die Kirche, die ja nicht wissenschaftsfeindlich ist, eben das ganz anders sieht. Spannenderweise ist das ein katholischer Priester, der als erster die Urknalltheorie, oder er spricht hier von einem Uratom, auch eben formuliert hat. Ein hochgebildeter, hochintelligenter Mann, belgischer Priester, Astrophysiker Georges Lemaître, gestorben 1966. Die Kirche hat schon immer auch eben astronomische Forschung betrieben, kosmologische Forschung. Die Kirche betreibt seit Jahrhunderten eben Sternwarten, wie die Specula Vaticana zum Beispiel. Und dann hat die Kirche auch geäußert, dass man das nicht ablehnen muss, dass es einen Urknall gibt. Der Papst Pius XII. War da auch ganz begeistert davon, eben es werde Licht. Das ist ja genau das, was die Bibel auch sagt, es werde Licht. Also ich bin natürlich hier kein Naturwissenschaftler. Es wird eine große Energie freigesetzt, ein großes Licht erzeugt und in dieser gewaltigen Energie werden diese und jene Dinge geschaffen. Dass man also sagen kann, es gibt einen Urknall, Gott hat mit dem, was Urknall genannt wird, das Universum erschaffen. Das ist möglich, das ist denkbar. Ein Urknall ohne Gott ist natürlich Unsinn. Und dass man vor allem dann auch, wenn man noch etwas tiefer schürft, eben beachtet, wie es auch dieser Wissenschaftler, der Priester Lemaître, gesagt hat, dass eben Glaube und Physik auf zwei verschiedenen Ebenen arbeiten und dass man hier auch nicht eben dann wissenschaftliche Modelle mit religiösen Dogmen vermischen soll oder darf. Es bleibt das wahr, was der heilige Johannes Paul II. Gesagt hat, der regelmäßig betont hat, dass Wissenschaft und Glaube, Wissenschaft und Religion, könnte man auch sagen, wie zwei Flügel sind, auf denen sich der menschliche Geist zur Betrachtung der Wahrheit erhebt. Ein letzter Exkurs vielleicht noch an dieser Stelle, das ist, denke ich, auch recht aktuell. Als ich als Lehrer gearbeitet habe, haben dann die Schüler öfters einmal sich auch etwas beschwert über militante Veganer, oder auch von Lehrern wurden sie da teilweise eben etwas unter Druck gesetzt, dass man dann auch so rumtut, dass eben das Böse ist, dass man eben Tiere tötet und so weiter. Entschuldigung, mal von einer Frau gehört, eben Mord ist Mord. Ja, das stimmt natürlich nicht. Mord ist, wenn einem Menschen gewaltsam das Leben nimmt, ein Tier zu schlachten. Das darf man aus einem gerechten Grund. Das ist biblisch eigentlich auch bezeugt, dass eben Jesus das Wunder vom wunderbaren Fischfang macht, dass sie das Paschalamm gegessen haben. Also wenn Jesus selbst das Paschalamm ist, dann kann das nicht etwas sein, was böse in sich selbst ist. Hier gilt wie bei jeder moralischen Tugend wieder die Regel, das Maß des rechten Handelns liegt in der Mitte. Es ist nicht richtig, wenn man eben davon überzeugt ist, dass es böse ist und schlecht ist, Tierfleisch zu essen. Man übersieht hier, dass das Fleischessen keine Erfindung des Menschen ist. Gott selbst hat es in den Kreislauf der Natur hineingelegt, und zwar in so vollkommener Weise, dass sich eben die Tierwelt in einem Gleichgewicht befindet zwischen Pflanzen, Pflanzenfressern, Raubtieren. Das wissen wir auch, dass der Jäger manchmal eben manche Tiere mehr bejagen muss, damit nicht hier irgendein Ungleichgewicht alles durcheinander gerät im Wald. Freilich sollte eben auch das andere Extrem verurteilt werden. Das ist dann in unserer Zeit so häufig, dass man eben nicht artgerechte Massentierhaltung betreibt, dass Tiere ausgebeutet werden, unnötig leiden müssen. Wenn man mit dem Auto mal auf der Autobahn fährt und dann die Tiertransporte sieht, dass dann eben lebende Tiere in der Sommerhitze vielleicht hunderte, tausende Kilometer durch die Gegend gefahren werden zum Schlachten, weil es dann eben den Profit bei dem Ganzen noch irgendwo vielleicht um 2% steigern kann. Und dann zum Abschluss noch eben das mit dem Ruhen. Das ist auch ganz interessant. Am siebten Tag ruhte Gott aus, Genesis 2,2. Gerade an dieser Stelle der Schöpfungsgeschichte sieht man gut, dass Moses vor allem auch zur Belehrung des einfachen Volkes schrieb. Die Bibel ist immer auch besonders für die einfachen, normalen Leute geschrieben. Denn Gott ruhte nicht etwa so aus wie ein müder Handwerker. Die Ruhe Gottes besteht darin, dass Gott keine ganz neuen Gattungen von Geschöpfen mehr ins Dasein ruft, nämlich keine Geschöpfe, die nicht schon in den Werken der 6 Tage einigermaßen dagewesen wären, sagt der heilige Thomas von Aquin. Wir wissen dann natürlich, dass eben Gott am Sabbat eben geruht hat am siebten Tag, Genesis 2. Ganz interessant, wie man das dann auch eben in katholischer Sicht dann auch interpretieren kann. Das Ziel der Schöpfung ist die Gemeinschaft. Gott ruht, wie gesagt, nicht, weil er müde ist von der Arbeit. Der allmächtige Gott kennt keine Ermüdung. Ruhe heißt hier vollenden, innehalten. Die Welt ist nicht um ihrer selbst geschaffen. Die Welt ist nicht nur für die Arbeit geschaffen. Die Welt ist besonders auch für den Kult geschaffen, die Anbetung und Gemeinschaft mit Gott. Am siebten Tag segnet Gott die Schöpfung noch einmal speziell und gibt ihr eine Zweckbestimmung. Das ist ganz spannend. Die Welt findet ihr Ziel nicht im ständigen Tun, das wird so versucht uns einzureden, sondern auch in der Ruhe mit Gott. Maria Magdalena und Martha, Martha hat das Beste erwählt. Und dieser Sabbat, Shabbat, eben, oder bei uns dann in der christlichen Nachfolge der Sonntag natürlich, schützt auch die Würde des Menschen. Das sind schöne Gedanken. Der Mensch ist nicht nur definiert über seine Arbeitsleistung, seine Produktivität. Sonntagsruhe, Feiertagsruhe, auch sehr angegriffen. Jeder Mensch hat das Recht auf Erholung, Zeit für die Familie, die Gemeinschaft, die Zuwendung zu Gott. Und dann noch ein letzter spannender Gedanke zum Abschluss, dass eben diese alttestamentliche Sabbatruhe im Neuen Testament vollendet wird. Der Übergang zum achten Tag, könnte man sagen, die Auferstehung Christi. Am sechsten Tag, Karfreitag, ruft Jesus, es ist vollbracht. Am siebten Tag, am Karsamstag, ruht er im Grab. Und dann am darauf folgenden Tag, am Sonntag, ersteht Jesus von den Toten auf. Der Tag der neuen Schöpfung, die alttestamentliche Sabbatruhe, wird sogar noch überstiegen hier und vollendet.
Es segne und beschütze Sie und alle Ihre Anliegen. Der allmächtige und gute Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Amen.
Maria mit den Kindern lieb.
Uns allen deinen Segen gib.
Amen.
Amen. Wir danken ganz herzlich Kaplan Dr. Tobias Hauenstein für seine klaren und hilfreichen Erläuterungen. Wir wünschen Kaplan Dr. Tobias Hauenstein den besonderen Segen Gottes an der Hand. Marias vergelt's Gott und alles Gute. Liebe Hörerfamilie, Sie können dieser kleine Katechismus kostenlos unter www.petrusverlag.de bestellen. Am Mikrofon verabschiedet sich Andrea Marti.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.